Schriften von Jan Hus in der Ausführung von 1784 in der Übersetzung von Wolfgang Gerle. Von dem Blute Christi, welches von den Laien unter der Gestalt des Weines genommen werden soll, eine Question des Magister Jan Hus, die er zu Kostnitz zusammenschrieb, bevor er noch in den Kerker geworfen ward. Ob es den gläubigen Laien zieme, das Blut Christi unter der Gestalt des Weines zu empfangen? Es scheinet das ja, denn Christus hat sein Blut so zu empfangen für alle Gläubigen eingesetzt, indem er bei Matthäus am 26. Kapitel sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib. Und dann nahm er auch den Kelch und dankte und gab ihnen auch diesen, indem er fortfuhr: Trinket alle daraus, denn das ist mein Blut des Neuen Testamentes. Ein Gleichnis findet man bei Markus am 14. Kapitel und bei Lukas am 22. Kapitel. Und eben dieselbe Lehre lehret der Apostel die Korinther und alle übrigen Gläubigen. Ja, er sagt ausdrücklich, dass er sie vom Herrn empfangen habe, damit also jeder Korinther, mithin auch jeder andere Christ von diesem Brot esse und von dem Kelch trinke. Und daher schreibt er nun in seinem ersten Briefe an die Korinther am 11. Kapitel Vers 23: Ich habe es von dem Herrn empfangen und habe es euch auch übergeben, dass nämlich der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er verraten ward, das Brot nahm und danken brach und also sagte: Nehmet und esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl und sprach: Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blute. Solches tut, so oft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, werdet ihr verkündigen den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Welcher nun unwürdig dies Brot isset oder den Kelch des Herrn unwürdig trinket, der ist schuldig des Leibes und Blutes des Herrn. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und also esse er von diesem Brot und trinke von dem Kelch. Siehe da, hier redet der Apostel Christi durchgängig verbunden von dem Sakramente des Leibes und Blutes unseres Herrn, welches die Gläubigen unter der Gestalt des Brotes essen und unter der Gestalt des Weines trinken sollen. Und dass dieses nicht nur die korinthischen Priester, sondern alle gläubigen Laien tun sollen, das erhält daraus, weil er überhaupt sagt: Der Mensch aber prüfe sich selbst, und also esse er von diesem Brot und trinke von dem Kelche. Und das taten denn die Korinther samt und sonders, wiewohl viele darunter unwürdig. Und daher setzt auch der Apostel bald darauf hinzu: Darum sind auch so viele Schwache und Kranke unter euch, und viele schlafen. So schreibt auch Gelasius: Wir erfahren und haben vernehmen müssen, dass einige bloß die Portion des Leibes genießen und sich sofort vom Kelche des heiligen Blutes enthalten. Und diese sollen, weil ich nicht weiß, durch welchen Aberglauben sie dazu verleitet werden, das Sakrament entweder ganz und völlig empfangen oder ganz und völlig davon ausgeschlossen werden. Weil man die Zerteilung eines und des nämlichen Geheimnisses ohne den größten Gottesraub nicht wohl dahin gehen lassen kann. Aus diesem Dekret erhält erstens, dass das völlige und ganze Sakrament, das ist das Sakrament unter doppelter Gestalt, nämlich des Brotes und Weines, von Christo selbst eingesetzt sei. Nun aber ist die Gestalt des Brotes allein nicht das ganze und völlige Sakrament des Leibes und Blutes des Herrn. Ja, nach Lyra über den ersten Brief an die Korinther am 11. Kapitel gehört beides zur Vollkommenheit des Sakramentes, nämlich die Gestalt des Brotes und die Gestalt des Weines. Teils, weil nur durch beides das Leiden Christi vollkommen ausgedrückt wird, teils auch, weil nur beides erst den vollkommenen Genuss ausmacht. Folglich mag sich auch jeder daraus eine Folgerung ziehen, welche diesen Fördersätzen angemessen ist. Zweitens erhält aus dem besagten Dekrete, dass derjenige, welcher das Sakrament nur unter einer Gestalt ohne die andere empfängt, einen Gottesraub begehe. Denn Gelasius sagt, dass man die Zerteilung eines und des nämlichen Geheimnisses ohne den größten Gottesraub nicht wohl dahin gehen lassen könne. Dieses ist nach Thomas im zweiten Teil in der 73. Question von den Orten zu verstehen, wo man Weizen und Wein haben kann. Denn er schreibt, ob schon nicht in allen Ländern Weizen und Wein erzeugt wird, so kann doch beides sehr leicht in alle Länder gebracht werden, wenigstens so viel davon, als zum Gebrauch des Sakraments nötig ist. So denn aber macht er sich den Einwurf, dieses Sakrament gebührt den Gesunden und Kranken. Folglich scheint es, dass der Wein nicht die Materie dieses Sakraments sein soll. Allein diesen Einwurf löst er also auf. Der Wein in geringem Maß genommen, sagt er, kann dem Kranken gar nicht viel schaden. Damit stimmt auch Albert der Große, Weihlandbischof zu Regensburg, überein, und zwar in seiner Summa von dem Leibe des Herrn Jesu Christi, indem er auf solche Art davon schreibt. Dieses sind keineswegs jene dürftigen und schwachen Elemente, sagt er, von welchen Paulus an die Galater am 4. Kapitel Vers 9 redet, sondern vielmehr Elemente, in deren Erfolg der Herr unser Heil gesetzt hat. Denn obschon er mit jenen körperlichen Elementen nicht das Heil verband, so wird doch in diesen wirklich das Heil gefunden und zugleich das Leben verloren, wenn sie nicht gesucht werden. Es sei dann, dass dieselben ein Fall der Notwendigkeit, nicht aber die Verachtung der Religion ausschließe. Hierauf wendet er wiederum ein: Weder der Weizen noch der Wein wird gemeiniglich und überall angetroffen, sintemal in den nördlichen Ländern unter jenen kalten Himmelsstrichen weder Weizen noch Wein erzeugt wird. Folglich, da sich die Kirche auch bis in jene Länder verbreitet hat, so scheint es, dass solch ein Teil der Kirche sehr oft solch eines Sakramentes beraubt werden müsse, und dieses scheint wieder sehr unschicklich zu sein, besonders weil darin das notwendige Hilfsmittel wieder die Sünde besteht. Auch auf diese Einwendung antwortet er wie folgt. Man muss annehmen, sagt er, dass es entweder überall Wein und Weizen gibt, oder dass wenigstens beides zum Gebrauche des Sakraments sehr leicht aus der Nähe herbeigeschafft werden kann. Sollte dem ungeachtet irgendwo eines oder das andere doch nicht gefunden werden, oder hier und da zuweilen ein Fall der Notwendigkeit ohne die Verachtung der Religionen dazwischen kommen, so sagen wir also mit Augustin: Dass Gott mit seinen Sakramenten seine Gnade nicht so verbunden habe, als ob er die Gnade derselben nicht auch ohne die Sakramente in denjenigen wirken könnte, welche den Glauben und das fromme Verlangen dieser Sakramente besitzen, und dieses Verlangen wird der geistliche Genuss des Sakraments genannt. In diesem Falle nun sagt Augustin: Wozu bereitest du deinen Zahn und deinen Bauch? Glaube, und du hast gegessen. Ebenso wie auch jener, bei welchem die Taufe nicht aus Verachtung der Religion, sondern bloß durch irgendeinen Fall der Notwendigkeit ausgeschlossen wird, dessen unbeschadet die Frucht der Taufe nicht völlig verliert, sondern bloß durch die Taufe der Begierde getauft, den Heiligen Geist empfängt. Soweit Albertus. Solcher Gestalt schreibt auch Thomas in der 77. Question im zweiten Artikel: Obschon der ganze Christus unter jeder Gestalt enthalten ist, so wird er doch nicht umsonst unter beiden dargereicht. Denn es ziemt sich zu dem Gebrauche dieses Sakraments, dass der Leib Christi einzelnweise zur Speise und das Blut zum Tranke hingegeben werde, weil der Leib zum Heil des Leibes und das Blut zum Heil der Seele gedeihen soll. Dann schreibt Augustin in der zweiten Distinktion: Da die Hostie gebrochen, da das Blut aus dem Kelche in den Mund der Gläubigen gegossen wird, was wird dadurch anderes bedeutet als die Aufopferung des Leibes Christi am Kreuze und die Ausgießung seines Blutes aus seiner Seite? Ferner schreibt Hieronymus über den Sophanias in der ersten Question: Die Priester, welche dem Abendmahle dienen und dem Volke das Blut des Herrn austeilen, versündigen sich gegen das Gesetz Jesu Christi, wenn sie glauben, dass uns dieses Abendmahl den Fluch und nicht das Leben gewähre. Kyprianus hingegen, der glorreiche Märtyrer, erklärt sich in seinem 34. Briefe an den Caecilius über das Sakrament des Kelches auf folgende Weise: Einige Bischöfe, sagt er, tun das nicht in der Heiligung und Darreichung des Kelches, was Jesus Christus, der Stifter und Lehrer dieses Opfers, getan und gelehrt hat, und dieses zwar entweder aus Unwissenheit oder aus Einfalt. Ich habe es also für fromm, ebenso wohl als für nötig gehalten, darüber einen Brief zu schreiben, damit sofort derjenige, welcher etwa noch in diesem Irrtume steckt, das Licht der Wahrheit einsehe. Und hiermit zur Wurzel und zum Ursprunge der Tradition unseres Herrn, das ist zu seiner untrüglichen Übergabe zurückkehre. Denn wenn wir Priester Gottes und Christi sind, so sehe ich nicht ab, wem wir mehr nachfolgen sollen als Christo selbst. Wenn wir also im Lichte Christi wandeln wollen, so dürfen wir uns ferner von seinen Geboten und Warnungen auch nicht mehr entfernen. Sintemal die Schüler das immer beobachten und tun müssen, was der Lehrer gelehrt und getan hat. Auch kann dies weder ein Apostel noch ein Engel vom Himmel anders verkündigen, was Christus selbst gelehrt und seine Apostel nach ihm verkündiget haben. Noch in einer anderen Stelle drückt er sich also aus: Wer eins von diesen kleinsten Geboten auflösen und die Menschen danach lehren wird der Kleinste sein im Himmelreich. Wenn es nun nicht einmal erlaubt ist, das Mindeste, das Kleinste von den Geboten Gottes aufzulösen, um wie viel weniger wird es erlaubt sein, solche und so große Gebote, die da zum Sakramente des Leidens Christi und unserer Erlösung gehören, zu brechen oder dieses Sakrament in etwas anderes, als es nach der göttlichen Einsetzung sein soll, durch eine menschliche Tradition zu verwandeln. Soweit der glorreiche Märtyrer und Bischof Kyprian. Eben derselbe verfolgt so denn in dem nämlichen Briefe: Allerliebster Bruder, lass uns doch das tun, was Christus der Herr sicherlich auch getan hat. Wenn nun aber demungeachtet jemand unter unseren Vorgängern aus Unwissenheit oder Einfalt nicht beobachtet oder gehalten haben sollte, was uns der Herr durch sein Beispiel und durch seine Lehre zu tun anwies, dem kann zwar durch die göttliche Güte noch Vergebung verliehen werden, uns aber wird Gott um so viel weniger vergeben, je mehr wir jetzt neuerdings vom Herrn ermahnt und unterrichtet worden sind. Dieses Kyprian. Der nämliche Kirchenvater schreibt auch in dem 14. Briefe an die Tibaritaner das folgende: Ihr müsst wissen, sagt er, und für gewiss glauben, ihr müsst annehmen, dass der Tag der Trübsal schon über unseren Häuptern schwebe und dass sich das Ende der Welt und die Zeit des Antichrists nähere, damit wir also alle bereit zum Kampfe stehen und an weiter nichts anderes als an die Herrlichkeit des ewigen Lebens und an die Krone des Bekenntnisses unseres Herrn denken. Auch sollen wir nicht meinen, dass das, was da kommen soll, dem gleiche, was bereits vergangen ist. Denn es steht uns ein viel schwererer und stärkerer Kampf bevor, und die Streiter Christi müssen sich dazu durch unverderbten Glauben und kräftige Tugend bereiten. Sie müssen betrachten, dass sie deswegen täglich den Kelch des Blutes Christi trinken sollen. Damit dieselben also auch um Christi willen ihr Blut vergießen können, denn eben das heißt zu Christo kommen wollen, wenn man das, was Christus gelehrt und getan hat, nachzuahmen sucht, besonders da Johannes der Apostel sagt: Wer da spricht, er bleibe in Christo, der muss auch wandeln, wie er gewandelt hat. Lauter Worte des heiligen Kirchenvaters Kyprian. In dem nämlichen Briefe setzt dieser Kirchenvater noch ferner hinzu: So fängt nun auch die Brüderschaft an, in ihren Verfolgungen selbst durch die Leiden Christi zurückgehalten zu werden, da sie sich bei ihren Opfern sogar seines Blutes zu schämen beginnt. Wie können wir aber für unseren Herrn Jesum Christum unser Blut vergießen, da wir uns schämen, sein Blut zu trinken? Jenes Blut, welches dann die ganze trinkende Schar in der Kirche erfreuen kann, wenn man anders die Wahrheit dessen behält, was man trinket. Dieses Kyprian. Bernardus aber redet in der Rede vom Leibe Christi: Christus selbst, sagt er, hat seinen Jüngern die Form dieses Sakraments vorgeschrieben, hat ihnen seine Kraft und Wirkung erklärt und das Nämliche, was er tat, auch zu tun anbefohlen. Guilhelmus vom Berge Landin sagt unter anderem in seinem Sakramentfall: Dass derjenige, welcher nur den Leib empfängt, zwar die ganze Wahrheit bekomme, wiewohl nicht zugleich das ganze Sakrament. Und daher kommuniziere man auch an vielen Orten mit Brot und Wein, das ist mit dem ganzen Sakramente. Unterdessen schreibt Lyra über jenen Text der Sprüche Salomons am 9. Kapitel Vers 5: Trinket den Wein, den ich euch gemischt habe. Dass man in der ersten Kirche das Sakrament des Altars immer unter beiden Gestalten ausgeteilt habe. Daher heißt es auch in einem alten Kanon der Messe: Der Kommunizierende spreche zu denen, die er kommuniziert. Die Empfangung des Leibes unseres Herrn Jesu Christi gereiche deiner Seele und deinem Leibe zum ewigen Leben. Das Blut unseres Herrn Jesu Christi gereiche dir zur Nachlassung aller deiner Sünden und zum ewigen Leben. Amen. Aus dem bereits Gesagten scheint es also, dass es den gläubigen Laien erlaubt, nützlich und gebührend sei, das Blut Christi unter der Gestalt des Weines zu empfangen. Denn obschon der Leib und das Blut Christi unter jeder Gestalt des Sakramentes ist, so hat doch Christus beide Arten des Sakramentes für seine Gläubigen nicht ohne Grund, nicht umsonst, sondern zu ihrem großen Nutzen eingesetzt. Denn die Art des Essens in diesem Sakramente unter der Gestalt des Brotes ist eine ganz besondere Art, den geistlichen Genuss in uns wirksam vorzubilden und zu erwecken. So wie auch die Art des Trinkens in diesem Sakramente unter der Gestalt des Weines ebenfalls eine ganz besondere Art ist, unser Gemüt nach der Einsetzung Christi zum süßen Genusse des Blutes Christi zu bilden und zu erwecken, welches Blut er für uns vergossen hat. Eben daher sprach auch der Herr selbst bei Matthäus am 26. Kapitel Vers 27: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testamentes, welches vergossen werden wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ebenfalls Paulus im ersten Briefe an die Korinther am 11. Kapitel Vers 25: Dieser Kelch ist das Neue Testament. Solches tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. So denn, setzt der Apostel noch hinzu, denn so oft ihr essen werdet dieses Brot und trinken diesen Kelch, so oft werdet ihr den Tod des Herrn verkündigen, bis dass er kommt. Daraus erhält nun, dass gleich wie der Priester, welcher das Sakrament unter beider Gestalt empfängt, dasselbe nicht ohne Ursache genießt, also auch der fromme Laie dieses nämliche Sakrament mit Recht und Billigkeit empfangen und genießen kann, zumal da auf beiden Seiten eben derselbe Grund zur Genießung des Leibes und Blutes stattfindet. Deshalb schreibt auch Ambrosius über die erwähnte Stelle an die Korinther am 11. Kapitel. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahle und sprach: Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blute. Die folgende Glosse: Weil wir durch den Tod Christi erlöset worden sind, so müssen wir auch dieses Todes in der Genießung und Trinkung seines Fleisches und Blutes eingedenkt sein. Denn hierin besteht das Neue Testament, welches das neue Gesetz ist, das denjenigen, welcher ihm gehorcht, dem Himmel übergibt. Dieses Testament ist also im Blute gestiftet, weil das Blut ein Zeuge der göttlichen Wohltat ist. Und daher empfangen wir es auch zum Schutze des Leibes und der Seele, sintemal das Fleisch Christi für das Heil des Leibes, sein Blut aber für das Heil unserer Seele genossen wird. Ob schon an und für sich genommen eins wie das andere, in Wahrheit und in der Tat zum Heile des Leibes, ebenso wohl als zum Heile der Seele gereicht. Allein dieser Unterschied wird nur der Schicklichkeit wegen gemacht. Denn das Fleisch schickt sich mehr für den Leib und das Blut für die Seele, als umgekehrt das Fleisch für die Seele und das Blut für den Leib. Anerwogen ist da heißt, die Seele alles Fleisches sei im Blut, welches Blut denn auch für uns vergossen worden ist, wie solches Moses sehr deutlich vorgebildet hat. Denn das Fleisch, sagt er, wird für euren Leib geopfert, das Blut aber für die Seele, und eben deswegen hat auch das Gesetz das Blut nicht zu essen befohlen. Soweit Ambrosius. Diesem völlig angemessen spricht die Glosse: Das Sakrament wird unter beiden Gestalten nicht überflüssig empfangen. Denn die Gestalt des Brotes gehört zum Fleische und die Gestalt des Weines zur Seele. Das heißt, jene bezieht sich auf das Fleisch und diese auf die Seele, indem sie das Sakrament des Blutes ist, in welchem die Seele ihren Sitz hat. Und eben daher wird dieses Sakrament auch unter beiden Gestalten empfangen, um nämlich dadurch zu bedeuten, Christus habe beides angenommen, das ist, den Leib und die Seele. Endlich schreibt noch Thomas im dritten Teile der 73. Question am zweiten Artikel darüber: Demungeachtet macht beides nur ein Sakrament aus, weil es zur geistlichen Sättigung verordnet ist, welche der leiblichen völlig gleichkommt. Zu dieser leiblichen Sättigung hingegen, fährt der Kirchenlehrer fort, wird bekanntlich zweierlei erfordert. Nämlich die Speise oder die trockene Nahrung und der Trank oder die feuchte Leibespflege. Mithin erheischt auch die Vollkommenheit des heiligen Abendmahls wie die leibliche Sättigung zweierlei. Nämlich die geistliche Speise ebenso wohl als den geistlichen Trank. Beides aber in Kraft des nachdrücklichen Textes bei Johannes am 6. Kapitel Vers 53. Wahrlich, wahrlich, sag ich euch, werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohns und trinken sein Blut, so werdet ihr auch kein Leben in euch haben. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig eine Speise und mein Blut der rechte Trank. Folglich ist dieses Sakrament zwar zweifach der Materie nach, aber nur einfach und unzertrennlich nach seiner Form und Vollkommenheit. Ende der Question vom Blute Christi welches von den Laien unter der Gestalt des Weines genossen werden soll.